Dimdi-dimdi-dim, es ist mal wieder Zeit für Tea Time, dem Podcast über Zeit- und Selbstmanagement für Königinnen, damit du auch wieder Herrscherin in deiner Zeitzone wirst. Mein Name ist Thea Wulff und ich führe dich durch die wahrscheinlich nächsten 45, 50 Minuten. Ich bin selten wirklich gut vorbereitet. Dafür funktioniert mein Zeit- und Selbstmanagement, aber ich bin selten gut vorbereitet, deshalb weiß ich gar nicht, wie lange jetzt diese Folge dauern wird, aber du siehst es ja in deinem Podcast-Player. Okay, also während ich diese Folge hier aufnehme, ist es bei mir zumindest immer noch Januar, bei dir ist es wahrscheinlich schon Februar, aber es macht tatsächlich Sinn für mich, jetzt im Januar noch ein paar Podcast-Folgen aufzunehmen. Das mache ich aber tatsächlich das ganze Jahr über so, dass ich nicht schaue, wo ist mal eine Lücke, wo ich eine Podcast-Folge aufnehmen könnte, sondern dass ich mir tatsächlich das immer für einen Monat bündle, wie viele andere Tätigkeiten in meinem privaten oder auch beruflichen Leben auch und immer auf einen Tag lege, weil ich einfach wirklich sehr fest daran glaube, dass es nicht so viel Sinn macht, regelmäßig stattfindende Aufgaben, egal ob es jetzt was Kreatives ist oder was Administratives, immer und immer wieder neu zu machen, sich immer wieder neu irgendwie quasi in den entsprechenden Modus zu begeben, sich immer wieder neu auch zu vergegenwärtigen, woran muss ich denken, alles aufbauen, natürlich auch beispielsweise beim Podcast, alle entsprechenden, weiß ich nicht, Passwörter, Lizenzen, Programme dafür zu suchen. Und deshalb ist, wie gesagt, für mich immer etwas, was mir sehr viel Zeit, aber auch sehr viel Energie einfach spart, ist, bestimmte Sachen zu bündeln und dann eben einen Podcast-Tag zu machen. Oder beispielsweise, ich reise beruflich natürlich sehr, sehr viel, bedingt durch die Seminare, die bundesweit überall stattfinden. Und natürlich könnte ich immer so ein paar Tage vorher meine Fahrkarte buchen oder ich schaue mir einmal den kompletten nächsten Monat an und buche einmal im Monat alle Fahrkarten durch. Dann bin ich auch schon so im richtigen Modus, dann geht das zack, zack, zack. Und dann ist diese, im Gegensatz zum Podcast aufnehmen, unliebsame Aufgabe auch sehr viel schneller einfach dann wieder von meinem Schreibtisch runter und führt auch dazu, dass ich in der Regel nichts vergesse. Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Das passiert, wenn man nicht so gut vorbereitet ist und irgendwie mit dem Blick an die Vorhänge, damit der Schall nicht so krass ist, mit dem Blick an die Vorhänge einfach mal so anfängt zu reden. Nein, ich will heute mit dir über Rollenfrühjahrsputz sprechen. Für alle, die schon länger hier dabei sind, ja, richtig, wir haben in Folge 90 haben wir schon über das Thema Rollenanalyse gesprochen und ich habe auch in vielen anderen Episoden immer mal wieder das Thema Rollenfrühjahrsputz angedeutet, erwähnt. Aber weil ich dazu immer und immer wieder Fragen bekomme und Leute immer ganz interessiert sind, habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Folge zum Thema Rollenfrühjahrsputz, wie ich das mache, was ich da mache, was man beachten sollte und natürlich meine Empfehlung, probier es einfach mal aus, tut nicht weh, kostet Zeit. Ist jetzt kein Tool, was mal schnell so in 10 Minuten irgendwie beim Duschen oder Zähneputzen nebenbei gemacht wird. Da sollte man sich schon eine Weile mit beschäftigen und mal hinsetzen und vielleicht auch mit der besten Freundin drüber reden oder mit dem Lieblingskollegen. Aber tatsächlich lassen sich mega tolle Erkenntnisse daraus ableiten. Und aus der Rollenanalyse und vor allem aus dem Rollenfrühjahrsputz können wir Hebel identifizieren und sie dann natürlich auch umlegen, woraus sich dann auch wirklich große Konsequenzen für dein Zeit- und Selbstmanagement ergeben. Na, und das ist nochmal der Unterschied zu, ich sag mal so, diesen kleinen Puzzleteilen, die wir gerne mal in die Hand nehmen, wenn wir etwas in unserem Zeit- und Selbstmanagement ändern wollen, dass wir dann irgendwie unsere To-Do-Liste angucken und gucken, ne, was können wir denn da irgendwie noch reduzieren oder wo können wir noch ein bisschen effizienter oder vielleicht ein bisschen schneller arbeiten und wo könnte man noch was digitalisieren oder an eine KI delegieren und so weiter. Und in der Regel hat das gar nicht so große Effekte. Ich glaube, die Effekte sind tatsächlich, und das bestätigt auch meine Erfahrungen bei mir selbst, aber auch die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Seminarteilnehmerinnen oder auch Klienten, die Effekte aus einer Rollenanalyse und einem regelmäßigen Rollenfrühjahrsputz, die sind tatsächlich sehr, sehr, sehr viel größer. Also sei gespannt, hör aufmerksam zu und probier es einfach mal aus. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. So viel ist schon mal sicher. So, wie gesagt, ich habe eine Folge aufgenommen, Episode 90 ist es zum Thema Rollenanalyse. Jetzt könnte ich sagen, hör dir am besten die nochmal an und dann steigen wir hier irgendwie dann beim Thema Rollenfrühjahrsputz nochmal ein bisschen intensiver ein. Wahrscheinlich willst du das aber nicht und wahrscheinlich willst du auch nicht, dass ich jetzt alles nochmal, was ich in Episode 90 über Rollen und Rollenanalyse erzählt habe, auch nochmal wiederhole. Deshalb machen wir den folgenden Kompromiss. Ich erzähle kurz und knackig. Und wer mich kennt, weiß, kurz und knackig ist jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz, aber ich versuche es zumindest. Ich erzähle mal kurz und knackig, was eine Rolle ist oder was Rollen sind, wie die sich ergeben und was ich meine, wenn ich sage eine Rollenanalyse. Und dann erzähle ich dir alles über den Rollenfrühjahrsputz. Das ist sozusagen der Fahrplan. Insofern, wenn du Folge 90 mittlerweile auswendig kannst, dann kannst du vielleicht auch ein paar Minuten vorspulen. Wir schauen mal. Ansonsten für alle anderen frischen wir nochmal das Wissen zum Thema Rollen ein wenig auf. Also, Rollen. Es wird dich nicht groß überraschen, dass du und ich sehr viele sind. Und ich meine das gar nicht jetzt im politischen Sinne, sondern vor allem, dass wir ja in unterschiedlichen Kontexten quasi in unterschiedlichen Rollen auftauchen. Ne? Also ganz schnell und oberflächlich betrachtet kann ich zum Beispiel sagen, also ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Coachöse, ich bin Trainerin, ich bin Podcasterin. Also da ergeben sich sehr, sehr schnell unterschiedliche Rollen. Das ist aber eben nur die oberflächliche Betrachtung. Und hier würde ich dir empfehlen, mal ein bisschen genauer hinzuschauen und im ersten Schritt mal eine Liste zu erstellen, also wirklich von oben nach unten weg, in welchen Rollen bist du denn den lieben langen Tag, die liebe lange Woche, das liebe lange Leben denn eigentlich unterwegs? Und da ist es nicht ungewöhnlich, wenn da schnell mal nur allein für den Bereich Arbeit mal schnell 20 Rollen zusammenkommen. Eine Rolle definiert sich, also ich folge da immer so ein bisschen der Definition aus der Sozialpsychologie, eine Rolle definiert sich aus den Erwartungen einer bestimmten Gruppe oder auch vielleicht einer einzelnen Person an mich. Ja, also die Rolle Mutter ergibt sich für mich aus der Tatsache heraus, dass es da ein Kind gibt, das bestimmte Erwartungen an mich hat. Ja, also natürlich mein eigenes Kind, das hat bestimmte Erwartungen an mich und daraus ergibt sich sozusagen die Rolle Mutter. Gäbe es dieses Kind nicht, hätte ich logischerweise die Rolle Mutter nicht. Und das sozusagen für sich mal aufzuschreiben, ist schon mal ein erster Schritt, vor allem, wenn du dich abends gerne mal fragst, wovon du abends müde bist. Wenn du mal einen Überblick darüber hast, in welchen ganzen Rollen du den lieben langen Tag unterwegs bist, sowohl im beruflichen als auch im privaten, und dir dann auch noch vorstellst, dass du das alles im Überblick haben musst, dass du das alles gleichzeitig irgendwie jonglieren musst, dass du ständig zwischen den unterschiedlichen Erwartungen entscheiden musst, verhandeln musst, dass du ständig sozusagen auch zwischen den einzelnen Rollen switchen musst, also dir ständig irgendwie neues Hütchen aufsetzen musst, ist einfach klar. Bei, wie gesagt, ne, gerne mal für beide Bereiche 20 Rollen, also insgesamt um die 30, 40 Rollen, dass das einfach wahnsinnig anstrengend ist. So, und was meine ich jetzt mit den unterschiedlichen Rollen, wenn wir genauer hinschauen? Überleg dir mal erstmal nur für den Bereich Arbeit. Ne? Den Bereich, den privaten Bereich würde ich dann immer im zweiten Schritt nochmal dann ergänzen. Ich mache jetzt nur mal ein Beispiel für den Bereich Arbeit. Überleg dir mal für den Bereich Arbeit, mit welchen unterschiedlichen Gruppen von Personen du in deinem Beruf zu tun hast. Ich mache das vielleicht mal am Beruf der Lehrerin, weil Lehrerin meistens ein Job ist, wo sich die meisten noch was drunter vorstellen können, weil wir ja Gott sei Dank alle mal zur Schule gegangen sind und insofern zumindest als Schülerinnen und Schüler irgendwie den Beruf des Lehrers kennengelernt haben und zumindest glauben, eine gewisse Ahnung davon zu haben, was dieser Job alles beinhaltet. Also, nehmen wir mal an, eine Lehrerin. Eine Lehrerin könnte jetzt einfach sagen, naja, wieso, ich bin Lehrerin und eine Lehrerin ist eine Lehrerin, ist eine Lehrerin. Aber nein, wenn wir mal die Rollen auseinandernehmen, wird sehr schnell klar, dass in dem Beruf Lehrerin eine ganze, ganze Menge Rollen versteckt sind. Also, da hätten wir zum Beispiel einmal die Rolle gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Na, die könnten wir zum Beispiel nennen die Schüler glücklich und Klügermacherin. Na, so. Jetzt wissen wir alle, spätestens wenn wir selber Kinder haben, dass es da noch eine andere Gruppe gibt, denen Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land auch Rechenschaft ablegen müssen, für die auch sie arbeiten müssen, nämlich die Eltern. Und Schülerinnen glücklich und klüger machen ist eine andere Rolle als Eltern glücklich machen. Ne? Aber das ist schon mal die zweite Rolle. Und da sehen wir auch an dem Beispiel sehr schnell, dass sich Erwartungen von unterschiedlichen Gruppen, mit denen wir zu tun haben, auch ganz schnell mal beißen können. Weil wahrscheinlich werden die meisten Schülerinnen und Schüler sagen, dass es eine gute Idee ist, nach Zensurenschluss einfach nur noch Videos zu gucken. Ne? So Ariel, die Meerjungfrau zum 820. Mal. Die Anspruchsgruppe Eltern, gegebenenfalls sehen die das anders. Ne? So, aber da haben wir schon mal zwei Rollen. Einmal Lehrerin gegenüber den Schülerinnen und Schülern und einmal Lehrerin gegenüber den Eltern. Dann ist unsere Lehrerin aber auch nochmal gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen auch nochmal in einer anderen Rolle. Die haben andere Erwartungen. Ne? Alle anderen Lehrerinnen und Lehrer in der Schule haben zu unserer Lehrerin, nennen wir sie mal Natascha, haben einfach ganz andere Erwartungen und Erwartungen. Ne? Dann wollen die, dass Natascha bei einer Projektgruppe unterstützt, vielleicht noch eine AG übernimmt, zu einem Problemgespräch mit einem bestimmten Schüler dazukommt, vielleicht nochmal irgendwas übernimmt, was auch immer. Ne? Also wir sind in der Regel, wenn wir jetzt nicht gerade komplett solo selbstständig arbeiten, sowieso immer Kollegin oder Kollege als eine Rolle. Und das sind komplett andere Erwartungen als beispielsweise unsere Kunden oder unsere Dienstleister an uns haben. Dann ist unsere Natascha, die Lehrerin, natürlich auch noch Mitarbeiterin. Die ist ja irgendjemanden unterstellt, einer Direktorin oder einem Direktor. Vielleicht gibt es da auch noch Fachbereichsleiterin und Leiter. Ne, die haben auch wieder komplett andere Erwartungen. Nicht komplett. Ne, vielleicht decken sich da auch bestimmte Erwartungen, die auch beispielsweise die Eltern haben oder so. Ne, aber es sind nicht 100% deckungsgleiche Erwartung. Dann haben wir da noch den Staat. Der Staat hat an Lehrer auch sehr hohe und ausführliche Erwartungen. Da gibt es Lehrpläne, die eingehalten werden sollen. Da gibt es Erwartungen hinsichtlich auch beispielsweise der politischen Haltung und so weiter und so weiter. Ne? Also da gibt es auch wieder unterschiedlichste Rollen. Dann gibt es da unter Umständen ein Bildungsministerium, ein Bezirksamt, was auch immer. Also du siehst, aus einer einzelnen Tätigkeit, aus einem einzelnen Beruf, aus einer einzelnen Position können sich schon sehr schnell sehr viele unterschiedliche Rollen ergeben. Wenn du zum Beispiel Führungskraft bist, dann bist du Führungskraft im Sinne Führungskraft gegenüber deinen Mitarbeitenden, also deinem Team. Und dein Team hat bestimmte Erwartungen an dich als Chefin, dass du für ausreichend Infrastruktur sorgst, dass du dafür sorgst, dass alle Probleme gelöst werden, dass du dafür sorgst, dass irgendwie alle irgendwie das Richtige verdienen. Da bist du Führungskraft. Du bist aber auch in Richtung der Unternehmensleitung Führungskraft. Und die Unternehmensleitung erwartet von ihren Führungskräften, von dir als Chefin, unter Umständen nicht so deckungsgleich das Gleiche, was auch deine Mitarbeiterinnen von dir erwarten. Also ne, in so einer Sandwich-Position muss ich immer gucken, habe ich immer sozusagen die Rolle nach oben quasi oder in Richtung der Erwartung nach oben und die Richtung nach unten. Ne? Das ist im Privaten ähnlich. Ne? Ich bin nicht nur Mutter, ich bin natürlich auch Tochter. Also wir sind immer irgendwie dann auch in mehreren Rollen nach oben und unten, nach rechts und links verhaftet. Also überleg dir, mit welchen Gruppen innerhalb deines Unternehmens, außerhalb des Unternehmens hast du zu tun. Und daraus ergeben sich schon eine ganze Menge Rollen. Ne? 5 bis 10 sollten das auf jeden Fall schon sein. Und dann schreibst du die einfach untereinander und benennst die, wie du sie benennen möchtest. Ne? Also ich habe zum Beispiel in meiner Zeit, als ich noch als angestellte Führungskraft gearbeitet habe, habe zum Beispiel immer meine Führungsposition gegenüber der Geschäftsleitung, ne, also was erwartet die Geschäftsleitung von mir als Führungskraft, habe ich zum Beispiel immer als Chefglücklichmacherin definiert, ne, weil da hatte ich immer so zumindest das Gefühl, den Eindruck, es geht eigentlich nur darum, die Geschäftsleitung glücklich zu machen. Was das mit meinen Mitarbeitenden macht, war dann irgendwie manchmal weniger interessant. Ne. So, also du kannst den Namen geben, wie du möchtest. Du kannst die auch nach den Anspruchsgruppen benennen. Du kannst die eher nach den Tätigkeiten benennen, die damit einhergehen. Ne? Vergiss auch nicht solche Sachen die vielleicht im ersten Moment nur Kleinkram sind. Also unsere Lehrerin Natascha und ich auch, wir sind zum Beispiel auch unsere eigenen Sekretärinnen. Wir müssen Termine vereinbaren, wir müssen Ablage machen, wir müssen was vorbereiten. Ich habe zum Beispiel die lästige Rolle Buchhalterin auch noch mit drin. Ich habe eine ganze Menge, was Buchhaltung betrifft, ausgelagert, aber so ein bisschen mit meinen eigenen Zahlen muss ich mich schon dann eben auch beschäftigen. Also bin ich auch mal in der Rolle Buchhalterin unterwegs und da erwartet zum Beispiel meine Steuerberaterin von mir, dass ich exakt arbeite, dass ich genau arbeite, ne, und dass ich ihr bitte, obwohl das würde sie wahrscheinlich auch machen, aber dass ich ihr bitte eben nicht mein gesamtes Steuerjahr in mehreren Schuhkartons irgendwie auf den Schreibtisch packe. Ne. Also immer dran denken, was mache ich den lieben langen Tag, mit welchen Menschengruppen habe ich zu tun, die ausgesprochene oder auch mal nicht ausgesprochene Erwartungen an mich haben. Und diese Liste ist dann leider noch nicht abgeschlossen, weil jetzt kommt noch eine ganze Menge anderer Kram an Rollen hinzu. Ich nenne die immer die sogenannten diffusen Rollen. Also Rollen, die weder auf deinem To-Do-Zettel auftauchen, oder nur so ganz überraschend mal auf deinem To-Do-Zettel auftauchen, die aber auf jeden Fall nicht in deiner Stellenbeschreibung irgendwie definiert sind oder gar in deiner E-Mail-Signatur beziehungsweise in deinem Jobtitel. Diffuse Rollen heißt, ich bin in einem bestimmten sozialen System, also beispielsweise in meiner Organisation, in meinem Team, für eine Aufgabe irgendwie so unausgesprochen zuständig. Und jeder hat gelernt, wenn ich das und das habe oder also ne, das und das Problem, das und das Bedürfnis, dann kann ich eben beispielsweise zu Natascha oder eben auch zu Thea gehen. So die typische diffuse Rollen ist zum Beispiel sowas wie die Unternehmensauskunft. Ne? Also gerade Menschen, die sehr lange in einem Unternehmen arbeiten, die wissen, was ich meine, weil da gibt es dann ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, die suchen irgendwas oder sie haben irgendwie vergessen, wie macht man das nochmal und die suchen dann nicht im Intranet, die rufen auch nicht bei der entsprechenden Fachabteilung an, sondern die gehen zu Angelika. Weil die Angelika, ne, die ist ja schon seit 20 Jahren hier und die Angelika, die weiß einfach alles. Nicht verzagen, Angelika fragen. Und damit hat Angelika natürlich automatisch die Rolle Unternehmensauskunft, Unternehmenswikipedia, wie auch immer wir sie nennen wollen. Andere diffuse Rollen, die immer wieder auftauchen. Klassensprecherin. Ne, es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn irgendjemand von uns oder wenn wir alle Probleme mit dem Chef haben, dann gehen wir zu Lisa. Ne, weil die Lisa, die hat ja einen total super Kontakt zum Chef und dann können wir ja fragen, ey Lisa, kannst du mal den Herbert ansprechen? Kannst du es ihm bitte mal sagen? Ne, und dann schieben wir die Lisa nach vorne und dann wird die Lisa irgendwie zur Klassensprecherin. Feuerwehrfrau. Ne, wo immer etwas irgendwie plötzlich krisenartig anfängt zu brennen, holen wir eine bestimmte Person. Es gibt Menschen, die sind ungefragt, ungesagt, zum Beispiel dafür zuständig, dass die Küche immer ordentlich ist. Das sind die, die die Spülmaschine einräumen, die Spülmaschine ausräumen. Egal, wer da was hinstellt oder auch nicht einräumt, am Ende stehen die nach Feierabend noch in der Teeküche und räumen die Spülmaschine ein und aus. Es gibt die Problemlöser. Es gibt auch, ne, auch ein ganz tolle Rolle, das offene Ohr. Es gibt dann so eine Person, wann immer mir irgendwie was quer sitzt, ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, mich nicht gut fühle, naja, dann gehe ich dann halt zur Katrin, weil die Katrin, die hat immer ein offenes Ohr für meine Probleme und dann kann ich mich da immer hinsetzen und der Katrin erstmal erzählen, was ich für Probleme habe und zack, bumm, hat Katrin die Rolle offenes Ohr. Also, diffuse Rollen. Was tust du ohne, dass dich jemand offiziell dafür beauftragt hat? Und wo weißt du eigentlich auch, dass sich alle darauf verlassen, dass du es tust? Ne, in Folge 90 habe ich zum Beispiel davon erzählt, dass ich in meiner Familie, in meiner sehr umfangreichen Patchwork-Familie, zum Beispiel die inoffizielle Wiedervorlagemappe war. Ne, war eine ganz große Rolle, die mich am Ende maximal genervt hat. Das hieß, ich habe alle immer wieder dran erinnert, ne? Also denk bitte dran, wir müssen noch einen Zahnarzttermin fürs Kind machen, denk bitte dran, wir müssen noch irgendwie Schrottwichtelgeschenke irgendwie zusammensuchen, bla bla bla. Also ich habe für alle alles irgendwie auf dem Schirm gehabt und auch alle dran erinnert. Und das kommt leider bei all diesen diffusen Rollen dazu. Die Gruppe, die das sozusagen in Anspruch nimmt, ne? Also egal, ob das jetzt die Mitarbeiter sind, die zur Kollegin gehen und ihr Herz ausschütten, weil sie irgendwie die Rolle offenes Ohr hat, oder die Gruppe, die immer wieder die Angelika fragen, wo muss nochmal ein Urlaubsantrag hingeschickt werden, ne? Das machen die nicht, weil sie böse sind, und das machen die auch nicht, weil sie es wirklich, wenn man sie befragen würde, dass sie es auch wirklich erwarten, aber sie nutzen es sehr gerne. Und das merke ich bei mir zum Teil auch. Es ist leider so, dass wenn wir merken, da macht jemand etwas, ohne dass wir drum bitten müssen, der macht das einfach, dann nehmen wir das sehr gerne in Anspruch und dann erwarten wir das irgendwie so unbewusst dann auch gerne immer mal regelmäßig, und daraus entstehen für die andere Person aber auch gerne mal Rollen. Und das, wie gesagt, ist nicht, weil wir Arschlöcher sind, sondern weil natürlich auch zum menschlichen Überleben ein bisschen dazu gehört, irgendwie den einfacheren Weg zu gehen, vielleicht auch ein bisschen Faulheit. Aber ne, nimm's den Menschen nicht übel, weil meistens, wenn man dann das mal sichtbar macht oder auch mal fragt, ist das wirklich eure Erwartung, dass ich hier die Einzige bin, die sich über die um die Spülmaschine kümmert, dann ist die Reaktion meistens eine ganz andere. Ne? Nein, um Gottes Willen, also bitte, nee, also für die Teeküche ist jeder hier verantwortlich. Ne? Ob sie es dann machen, ist immer noch eine andere Frage, aber darum kümmern wir uns ja gleich in unserem Rollenfrühjahrsputz. So, also widme dich ausführlichst mit den diffusen Rollen, weil meistens da auch die versteckten Zeit- und Energieräuber drinstecken. Da stecken meistens auch die Rollen, die deine Tages- oder Wochenplanung quasi implodieren lassen. Also da hast du eine Menge Erkenntnisgewinn schon in der Regel auf den ersten Blick. So, und wenn ich diese Liste habe, dann geht's los mit dem Rollenfrühjahrsputz. Und meistens mache ich das zwischen den Jahren. Also bevor ich in die Jahresplanung gehe, weil sich manchmal auch aus dem Rollenfrühjahrsputz quasi Ziele fürs nächste Jahr ergeben können. Du kannst es aber auch im Frühjahr machen, wenn du parallel deinen Wohnungsfrühjahrsputz machst. Das ist völlig wurscht. Du kannst es auch einfach so mal machen, wann auch immer. Aber einmal im Jahr sollte man da hingucken, weil Rollen sind nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das ändert sich gerne mal. So, was meine ich jetzt mit Rollenfrühjahrsputz? Also, wir schauen uns jetzt mal die Rollen erstmal an, und dann kannst du zu Rollen, die sehr viel Raum und sehr viel Zeit einnehmen, vielleicht auch, wenn du es schaffst, zu allen Rollen dir mal überlegen, was sind denn eigentlich die Erwartungen, die mit dieser Rolle verknüpft sind? Nicht von mir aus gesehen, sondern was unterstelle ich denn, was glaube ich oder was weiß ich auch, welche Erwartungen von der anderen Seite, von quasi der Anspruchsgruppe dieser Rolle, denn eigentlich vorliegen. Und das ist manchmal schon ein großes Licht, was aufgeht, wenn wir uns damit mal auseinandersetzen, entweder in schriftlicher Form oder ne, mit der besten Freundin, mit der Lieblingskollegin, weil wir ganz oft unbewusst Erwartungen folgen, die überhaupt nicht da sind. Also ich merke das immer wieder, gerade im Coaching mit Führungskräften, wenn ich es dann mal abfrage, wenn ich dann mal frage, ne, warum musst du dich denn jetzt darum kümmern? Und dann sagt mein Gegenüber, egal ob jetzt Mann oder Frau, sagt sehr schnell, naja, ich bin ja der Chef, dann bin ich doch dafür zuständig. Und meine Mitarbeiter, und ich so, okay, mach mal den Satz zu Ende. Deine Mitarbeiter wollen, erwarten von dir, dass du jedes Problem löst. Deine Mitarbeiter erwarten von dir, dass du in die Zukunft gucken kannst. Deine Mitarbeiter erwarten von dir, dass du 24/7 erreichbar bist. Und meistens ist da schon die erste Einsicht oder die erste Antwort irgendwie, nee, natürlich nicht. Das erwarten die wahrscheinlich nicht. Und dann ist aber meine Gegenfrage meistens, okay, aber warum verhältst du dich dann so? Wir folgen, und ich nehme mich davon nicht aus, wir folgen ganz oft Erwartungen, die in der Realität beziehungsweise von denjenigen, die uns da gegenüberstehen, von den Anspruchsgruppen gar nicht da sind. Na, ich habe, glaube ich, in Folge 90 mal das Beispiel aufgemacht mit den Erwartungen, die ganz schnell an der Rolle Mutter hängen. Und gerade bei solchen Rollen, die also hochgradig ich breche hier an der Stelle mal ab, sonst verrenne ich mich. Also, gerade die Rolle Mutter. Ne? Was ist eine gute Mutter? Mache ich das an den Erwartungen meiner Tochter fest? Oder absorbiere ich quasi, inhaliere ich das, was mir in Frauenzeitschriften, Instagram oder sonst wie vorgelebt wird, was eine gute Mutter ist, ne? Eine gute Mutter, die immer ihr Gemüse im Garten biologisch einwandfrei anbaut, die immer Zeit für ihre Kinder hat, die immer gerne und mit einem Lächeln im Gesicht mit ihren Kindern spielt, die sich Zeit für die Sorgen und die Hausaufgaben ihrer Kinder mit nimmt und natürlich für den nächsten Kuchenbasar noch 5 Kuchen bäckt. Ist das die Erwartung meiner Tochter an mich? Wahrscheinlich nicht. Irgendwo da, ne? Also das wird sich jetzt nicht komplett in eine Richtung irgendwie entwickeln. Nee, nicht entwickeln. Also das wird sich nicht irgendwie in eine komplett andere Richtung irgendwie zeigen. Also natürlich hat meine Tochter auch schon Erwartungen hinsichtlich meines Zeitbudgets, ne? Also wann bin ich für sie erreichbar? Wie viel Zeit habe ich für sie? Natürlich möchte sie gerne, dass ich auch mal mit ihr spiele. Aber sie hat schon in sehr jungen Jahren auch verstanden, dass das nichts ist und auch, dass sie gar nicht erwartet, dass ich das 24/7 bin. Und da auch nochmal genau hinzugucken, welche Erwartung unterstelle ich der jeweiligen Anspruchsgruppe und welche Erwartungen sind wirklich da. Auch beispielsweise in hierarchischen Systemen Erwartungen quasi nach oben, in Anführungszeichen. Also erwartet, ich habe das immer wieder, wenn ich so mit einzelnen Teams arbeite und die mir dann zum Beispiel erzählen, ja, ne, da kam von oben die Ansage, wir sollen es so und so machen, das ist aber totaler Quatsch, weil, und dann habe ich gesagt, okay, habt ihr denn das gesagt? Habt ihr gesagt, nein, machen wir nicht, weil, ne, ja, nee, wir müssen das ja machen. Ne, hat ja die Geschäftsführung gesagt, hat die Konzernzentrale gesagt, was auch immer. Und dann hinterfrage ich das auch nochmal und sage, ist wirklich, glaubt ihr wirklich, dass die Erwartung eures Chefs oder gar eben des Vorstands oder so ist, dass ihr immer Ja sagt, auch wenn es völlig bescheuert ist, sehr viel mehr Geld kostet, sehr viel mehr Zeit kostet oder Kunden unglücklich macht, ist das wirklich die Erwartung? Ganz genau hingucken, erster Schritt für den Rollenfrühjahrsputz. Und dann natürlich auch, das würde ich jetzt nicht so ausführlich behandeln wollen, weil dazu habe ich, glaube ich, eine Menge schon in der Folge 90 gesagt. Da, wo sich Erwartungen quasi nicht miteinander vereinbaren lassen. Also da, wo ich feststelle, ich kann nicht beide Erwartungen gleichzeitig erfüllen. Ich kann nicht beide Anspruchsgruppen gleichzeitig glücklich machen. Ne? Also wenn ich jetzt wieder aus dem eigenen Nähkästchen ein Beispiel nehme, ich kann nicht gleichzeitig die Erwartungen meiner Tochter hinsichtlich Aufmerksamkeit und Zeit erfüllen und gleichzeitig für meine Klienten 24/7 erreichbar sein. Das beißt sich irgendwann. Da ganz wichtig auch hinzugucken, weil solche unterschiedlichen Erwartungen, und da haben wir weitaus mehr als nur sozusagen, wann bin ich für wen ansprechbar, ne? Also das gilt auch für Entscheidungen in Sandwich-Positionen, ne? Drücke ich jetzt die Entscheidung der Geschäftsleitung durch oder signalisiere ich der Geschäftsleitung, nee, machen wir nicht, weil das würde meine Mitarbeiter unglücklich machen, ne? Also da gibt es eine ganze Menge an sogenannten intrapersonellen Rollenkonflikten, die sich daraus ergeben. Ganz wichtig, auch sich dessen bewusst zu sein, was schließt das eine mit dem anderen aus und welche Entscheidung treffe ich? Das immer wieder zu entscheiden und natürlich auch klar zu kommunizieren. Ja, das ist manchmal, bedarf manchmal großem Mut, das zu machen, aber es auszuhalten, ständig zwischen den Stühlen zu hängen, ständig sich zerrissen zu fühlen, ständig zu versuchen, es allen recht zu machen, das tut viel, viel mehr weh. Also insofern sei dir der unterschiedlichen Erwartungen bewusst und triff für dich als Rolleninhaberin, als Chefin deines Rollenteams klare Entscheidungen. So, und jetzt wandern wir so sukzessive quasi schon so in diesen Rollenfrühjahrsputz, von der Rollenanalyse in den Rollenfrühjahrsputz hinüber, weil was ich natürlich jedes Jahr dann mache, ist mir meine ganzen Notizen und Unterlagen zu meiner Rollenanalyse aus dem letzten Jahr vorzuholen und mal zu gucken, was hat denn sich verändert. Welche Rollen sind vielleicht weggefallen? Welche Rollen sind dazugekommen? Welche Rollen sind größer geworden? Welche Rollen sind kleiner geworden? Wie gesagt, das ist was Dynamisches, das ändert sich. Und sich dann, und jetzt geht's wirklich los, das so ein bisschen Rollenfrühjahrsputz so vorzustellen, als würde man den Kleiderschrank aufräumen. Ne? Also wir nehmen mal alle Rollen, und gucken die uns an. Mag ich die Rolle? Mag ich beispielsweise das offene Ohr für alle zu sein? Mag ich es, dass ich die Geburtstagsgeschenke-Verantwortliche in meinem Team bin? Mag ich es, dass alle mit ihren 180.000 Fragen ständig in mein Büro kommen und glauben, ich bin die Unternehmensauskunft? Mag ich das? Und das ist was ganz Individuelles, weil es gibt bestimmte Dinge, die geben uns Energie, bestimmte Rollen geben uns Energie, weil wir zum Beispiel gerne gebraucht werden, weil wir gerne Wissen teilen. Ne? Also nicht jeder, der die Rolle Unternehmensauskunft hat, sagt sofort, oh ne, total nervig. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin das total gern. Ich liebe es. Ne? Es zerhaut mir zwar gerne mal irgendwie das fokussierte, konzentrierte Arbeiten, aber eigentlich liebe ich es. Also ganz individuelle Betrachtung. Mag ich, und wie gesagt, es ist wie Kleiderschrank ausmisten. Mag ich das oder mag ich es nicht? Gibt mir es Energie? Lässt mich dieses Kleid mich gut fühlen oder macht mir dieses Kleid eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht mehr im Restaurant anziehen kann, weil ich denke, wenn ich jetzt noch was esse, dann platzt auch dieses Kleid. Also, ne, bringt mir das was, bringt mir das nicht? Mag ich es nicht? Alles, was ich mag, alles, was toll ist, alles, was sich auch noch gut beim Anziehen quasi an Rollenkostüm anfühlt, kommt erstmal zurück in den Schrank, müssen wir uns nicht weiter angucken, leg's ordentlich zusammen, kommt zurück. So, aber alles, was wir nicht mehr so mögen, wo wir so sagen, ah, ich weiß nicht irgendwie, ne? Passt das noch zu mir? Ist das noch richtig? Das sollten wir uns genauer angucken. Und jetzt geht's darum, Rollen zu verändern, Rollen aktiv zu verändern. Und da ist ein gigantischer Hebel für dein Zeit- und Selbstmanagement, für dein Energiemanagement, für deine Zufriedenheit. Da kannst du eine ganze Menge tun. Das ist manchmal, sieht's auf den ersten Blick unmöglich aus. Und wenn man es dann aber 2-3 Mal sich anschaut, dann stellt man plötzlich fest, doch, ich kann da was tun. Ich habe es ehrlicherweise noch nie bei einem Seminar oder bei einem Coaching, wo ich das gemacht habe, erlebt, dass wir am Ende es mit einer Rolle zu tun hatte, wo dann derjenige oder diejenige gesagt hat, ne, da kann man gar nichts dran ändern. Und ich auch sagen musste, ja stimmt, hast du recht, da kann man einfach nichts dran ändern. Wir können zumindest versuchen, die Erwartungen zu ändern, unsere eigenen unterstellten Erwartungen zu ändern. Wir können die Größe der Rolle irgendwie verändern. Also da ist eine ganze Menge möglich. Wenn du jetzt eine Rolle quasi auf deinem Ausmisterhaufen hast, wo du sagst, die möchte ich verändern, dann passiert das immer in 3 Schritten. Der erste wichtige Schritt ist, ich muss es sagen. Und zwar nicht nur meinem Tagebuch, sondern vor allem der Anspruchsgruppe. Wenn ich gegenüber meiner Familie nicht mehr die Wiedervorlagemappe sein will, muss ich es meiner Familie ganz klar sagen. Und da gilt auch eine klare Kommunikation in der Art, dass man aufhört, das mit Weichspüler irgendwie voll zu pumpen. Ne? Also es wäre total schön, wenn ihr vielleicht mal in Zukunft selber daran denken würdet, wenn irgendwie Onkel Kilian Geburtstag hat. Das ist keine klare Kommunikation. Ich muss schon ganz klar sagen, passt mal auf, bisher habe ich euch an alle möglichen Dinge erinnert. Das war auch bisher völlig in Ordnung. Jetzt kann und will ich es aus den und den Gründen nicht mehr. Und deshalb werde ich es nicht mehr tun. Oder, ne, gucken wir uns gleich nochmal bei anderen Beispielen an, ich werde es nur noch zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Anlässen, was auch immer. Ne? Es muss nicht immer gleich sein, dass ich eine Rolle komplett ablehne. Wir können auch Rollen, wie gesagt, ein bisschen verkleinern oder ein bisschen anders gestalten. Aber ich muss es klar und deutlich kommunizieren. Das ist Schritt 1. Und ohne vielleicht und ein bisschen, ne, also hör auf, da weich zu spülen, keine Konjunktivkonstruktion, klar sagen, was du gerne möchtest. Und trotzdem höflich bleiben. So, Schritt Nummer 2. Nicht immer, aber meistens profitiere ich ja auch davon, ein Alternativsystem dazu aufzubauen. Also einen alternativen Workflow, alternative Spielregeln, eine alternative Software, eine alternative Person benennen, was auch immer. Also ich sollte der Anspruchsgruppe eine Alternative anbieten, womit sie die Bedürfnisse oder die Erwartungen, die sie an mich bisher hatten, auch befriedigen können. So, im Fall Wiedervorlagemappe war das, da habe ich in Folge 70, 90, warum komme ich immer auf 70? In Folge 90 ausführlich erklärt, war das einen zentralen Familienkalender einzurichten, dort eben so bestimmte Grunddaten, an die alle irgendwie in der Familie denken müssen, Geburtstage, Jubiläen, tralala, irgendwie einzurichten, den so zu bauen, dass ihn andere Leute abonnieren können, aber eben auch bearbeiten können. Das war der alternative Prozess. Dann habe ich bei allen irgendwie dafür gesorgt, dass das auch schön auf ihren Rechnern und Handys und so weiter irgendwie eingebunden ist und habe auch nochmal ganz klar gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt die Kalenderverantwortliche bin. Jeder trägt da selber die Termine ein, jeder richtet sich selber ein, wann er irgendwie von diesem Kalender für was erinnert wird. Aber jeder übernimmt die Verantwortung für die Termine, die für die Person oder seine Person eben relevant sind. So. Das ist Schritt Nummer 2, eine Alternative anbieten. Und das kann eben ein digitaler Prozess sein, das kann eine Software sein, das kann eine Person sein, das können irgendwie neue Spielregeln sein. Wie gesagt, dann gucken wir uns nochmal ein paar Beispiele gleich an. Und jetzt kommt Phase 3. Und Phase 3 ist sozusagen das Bootcamp. Phase 3 heißt nämlich aushalten, wenn es doch nicht funktioniert. Das ist die wichtigste, die elementarste und gleichzeitig die härteste Phase, wenn wir Rollen ändern wollen. Weil was passiert? Ich biete meiner Familie diesen Kalender an. Ich richte das überall ein, es sind die Spielregeln klar, bla bla bla. Und trotzdem versuchen Leute irgendwie ausnommen, sag mal, kannst du mir nochmal sagen, wann war nochmal der Hochzeitstag von XY? Und das wirst du kennen, wenn du auch mal abseits von der Überschrift Rollenfrühjahrsputz mal versucht hast, eine Aufgabe loszuwerden. Also ab sofort, sagt die Angelika, guck dir bitte erst mal ins Intranet, bevor ihr zu mir ins Büro kommt und mir eine Frage stellt. Was wird garantiert passieren? Und zwar wochenlang. Alle Mitarbeiter, nenne ich alle, aber viele Mitarbeiter versuchen es dann doch irgendwie nochmal. Das machen die auch nicht aus böser Absicht, sondern weil wir Gewohnheitstiere sind, weil wir nicht so schnell in eine veränderte Spielregel, in eine veränderte Verhaltensweise reingehen. Und dann kommt irgendwie der Horst zu Angelika ins Büro und sagt irgendwie, du sag mal, die Urlaubsanträge, wo liegen die nochmal? Und dann sagt die Angelika, was habe ich gesagt? Wo sollst du zuerst nach? Ah Mensch, habe ich vergessen. Nächstes Mal denke ich dran. Aber kannst du mir nochmal sagen, wo die Urlaubsanträge liegen? Und jetzt, Achtung Angelikas da draußen. Nein. Ich schicke den Horst jetzt wieder. Ich muss es aushalten. Ich schicke den Horst jetzt wieder zurück und lasse ihm erstmal im Intranet gucken, wo die Urlaubsanträge liegen. Weil, wenn ich oder Angelika hier an der Stelle eine Ausnahme machen, gewöhnt sich das System nicht daran, dass es eine neue Regel gibt, dass es einen anderen Prozess gibt. Solange ich immer und immer wieder Ausnahmen mache, wird sich die neue Regel, der neue Prozess, die neue Verhaltensweise nicht durchsetzen. Und das ist meistens das Härteste. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten. Ich kenne das selbst. Und ich habe es auch bei Klientinnen immer wieder irgendwie miterlebt, dann wird sozusagen ein Küchenputzplan, Stichwort Spülmaschinenbeauftragte. Dann wird also ein Küchenputzplan irgendwie in der Teeküche aufgehangen, er wird mit allen besprochen, alle sind einverstanden. Und dann kommt die ursprüngliche Spülmaschinenbeauftragte in die Küche und sieht, es sieht aus wie im Saustall. Und jetzt ganz wichtig, nicht die Küche aufräumen, sondern es aushalten. Der Grundsatz lautet hier LDS, lernen durch Schmerz. Wenn alle merken, dass sie plötzlich am Montag keine Kaffeetassen mehr haben, wenn alle merken, wie es in der Küche riecht, nur dann wird sich wahrscheinlich dann auch der neue Prozess, das neue System irgendwie etablieren. Mach, wenn du es mit allen vereinbart hast, wenn alle gesagt haben, ja, okay, verstanden, ich übernehme das oder wir machen es jetzt anders und so weiter. Keine Ausnahmen. Aushalten, auch wenn dadurch vielleicht mal ein kleinerer Schaden entsteht. Ein kleinerer Schaden, Also wenn dadurch Arbeitsplätze verloren gehen, das Unternehmen irgendwie einen Millionenschaden erleidet und so weiter, dann nicht. Dann grätschen wir rein. Aber wenn es wirklich nur ein kleiner Schaden ist, im Sinne von, meine Tochter vergisst einen Geburtstag oder irgendwie wir haben am Montag keine Kaffeetassen mehr, ne, oder der Horst ist vielleicht mal 2 Minuten sauer, weil ich ihm nicht gesagt habe, wo der Urlaubsantrag ist, aushalten. Ganz, ganz wichtig. Also Kommunikation, alternatives System bauen, mit den Anspruchsgruppen zusammen, sie dabei auch unterstützen, auch wenn das vielleicht nicht meine Verantwortung ist. Ne? Fragt euch dann nicht, bin ich dafür zuständig oder nicht, weil wenn ich mich darum kümmere, dass es eine Alternative gibt, dann profitiere ich ja auch davon, weil dann werde ich umso schneller die Last und Belastung durch eine bestimmte Rolle auch los. Und im dritten Schritt aushalten, 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 aushalten und immer darauf vertrauen, selbst der größte Horst da draußen wird sich irgendwann an das neue System gewöhnen. Es braucht nur manchmal ein bisschen länger. Und jetzt bitte auch, wenn du auf deine Rollen schaust, ne, die erste Intention ist meistens, und das kenne ich von mir, das kenne ich aber auch von Klientinnen, dass jemand so sagt, naja, aber das muss ich ja machen. Wirklich? Gibt es vielleicht nicht doch auch eine Alternative? Können wir nicht doch auch Rollen reduzieren, beschränken? Also ich sag mal, offenes Ohr. Ganz typische Rolle, die vielfach irgendwie Menschen in Organisationen haben. Da hilft es manchmal schon, einfach zu sagen, so dämlich das klingt, ich führe jetzt Besprechungszeiten ein. Ich spreche also mit den Leuten, die gerne mal zu mir kommen, weil ich ein gutes offenes Ohr habe und sage, pass auf, ich muss bestimmte Aufgaben einfach wirklich mal fokussiert und konzentriert abarbeiten. Und du, lieber Kollege, möchtest ja auch, dass ich nicht im Hinterkopf nebenbei noch an irgendeine ominöse Excel-Tabelle denke, sondern dass ich mit voller Aufmerksamkeit zuhöre. Deshalb folgender Deal, ab sofort frühestens 15 Uhr, weil dann kann ich bis 15 Uhr alle wichtigen Sachen irgendwie erledigen und ab 15 Uhr, wenn da irgendwas ist, komm gerne zu mir und dann kann ich mir 20 Minuten, Achtung, ich limitiere es dann gleichzeitig auch, ne, damit eben nicht der Peter zu mir kommen kann und sagen kann, hast du mal einen Moment und dann sitzt er 2 Stunden später immer noch bei mir im Büro, ne? Dann kann ich mir 20 Minuten gerne für dich nehmen. Also Gesprächszeiten bzw. Zeiten für eine bestimmte Rolle. Da können wir wunderbar auch zum Beispiel von Hausmeistern in Schulen lernen. Ne? Da hängen dann so Schilder wie Besprechungszeiten oder irgendwie Öffnungszeiten 15 Uhr bis 15.15 Uhr. Jeden Tag. Vom Hausmeister lernen heißt siegen lernen. Also limitiere Rollen, indem du nur für bestimmte Zeitfenster dafür anbietest, indem du aber eben auch bestimmte Uhrzeiten nur dafür zur Verfügung stellst. Deale mit den Erwartungen. Geh ins Erwartungsmanagement rein. Eine zweite Möglichkeit, um Rollen für dich kleiner zu machen, ist natürlich, dir die Zeit zu nehmen, jemanden in dieser Rolle auszubilden. Also, ich hatte zum Beispiel eine ganze Weile einen Klienten, einen Geschäftsführer in einem IT-Unternehmen, der hatte sozusagen keinen kaufmännischen Hintergrund, sondern einen IT-Hintergrund. Und Überraschung, er war nicht nur der Stratege und der Obermufti, der eben auch die wichtigen großen Entscheidungen treffen sollte, sondern er war auch der Feuerwehrmann. Wann immer irgendwo ein Problem, ein IT-Problem auftauchte, also jetzt keine Word-Probleme oder so, ne, sondern irgendwie Programmierungsexplosionen bei irgendeinem Kunden, musste er dahin, weil er einfach am längsten schon in der Firma war, das System am besten kannte und so weiter und so weiter. So, und darunter hat er wahnsinnig gelitten, weil der natürlich in jeder Besprechung, in jedem Mitarbeitergespräch, in jedem Kundengespräch hatte der nebenbei noch die Notfallhotline irgendwie an der Backe mehr oder weniger, beziehungsweise wenigstens im Hinterkopf. Und da hat es einfach so viel Sinn gemacht, nicht nur eine Stellvertretung, also nicht nur einen weiteren Feuerwehrmann beziehungsweise eine weitere Feuerwehrfrau auszubilden, sondern wir haben gleich 5 genommen. Und er hat sich dann einfach wirklich die Zeit genommen, die A immer mitzunehmen bei Feuerwehreinsätzen, damit die da eben durch Beobachten, durch dabei sein, durch vielleicht auch mal selber ausprobieren, einfach schon eine ganze Menge gelernt haben. Und er hat sie jede Woche eine Stunde in sein Büro geholt und ihnen bestimmte Sachen erzählt. Und ja, das ist natürlich erstmal eine große, große Zeitinvestition, sowohl für ihn als auch für die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die er da ausbildet. Aber langfristig profitieren alle Beteiligten davon, inklusive der Kundinnen und Kunden, die eben dann wissen, ah, okay, da gibt's nicht nur einen Feuerwehrmann, der im Notfall bei uns noch schnell mal irgendwas IT-technisch reparieren kann, sondern da gibt's tatsächlich auch eine ganze Menge mehr. Also, egal was es ist, egal ob du zum Beispiel auch die Geburtstagsverantwortliche bist oder die Partyverantwortliche oder die PowerPoint-Verantwortliche, was auch immer deine diffuse Rolle ist, wo du sagst, ich kann und will das nicht mehr allein für alle tun, überleg dir, ob es nicht Menschen gibt, die das vielleicht gerne lernen würden, die du ausbilden kannst, damit sie sich die Rollen quasi mit dir teilen können, weil dann ist für dich der Aufwand schon mal sehr viel geringer und du kannst eben bestimmte Anfragen an dich als was auch immer dann eben entsprechend an die entsprechenden Menschen delegieren. Wenn du die Unternehmensauskunft bist, ne, dann kann man zum Beispiel auch solche Sachen sich überlegen wie ich biete einmal im Monat Q&A-Runden oder einmal die Woche, je nachdem, ne, was da für eine gute Frequenz ist, Q&A-Runden an. Also wo Leute in mein Büro kommen in größeren Runden, gerade die neuen Kolleginnen und Kollegen und alle möglichen Fragen stellen können. Oder ich fange an schon mal eine kleine Art Unternehmenswikipedia in SharePoint, im Intranet, über Notion, über was auch immer aufzubauen und bitte auch alle anderen, dass wenn da Fragen hinterlegt werden, dass die dann auch mit irgendwie dann da dabei mitarbeiten, Fragen beantworten, da bitte immer dran denken, da hilft's nicht, wenn ich an alle Mitarbeiter schreibe, guckt mal, da ist jetzt so ein Unternehmenswiki und bitte pflegt das mal mit, da hole ich mir einzelne Leute, die sowas auch gerne machen, die gerne Wissen teilen und die natürlich vor allem auch Wissen haben. Und mache die eben dann zu bestimmten Autoren und dann funktioniert das sehr viel besser, als wenn ich quasi wenn ich Menschen direkt anspreche, als wenn ich eine anonyme Gruppe irgendwie dazu anspreche. Also, ich kann dir nicht für jede deiner Rollen jetzt hier in dieser Podcast-Folge eine Alternative anbieten, wie du die verändern kannst, limitieren kannst, reduzieren kannst. Aber ich hoffe, dass du aus den Beispielen, von denen ich dir gerade erzählt habe, ableiten kannst, dass da einfach eine ganze, ganze Menge Spielraum ist. Und der größte Spielraum, meiner Erfahrung nach zumindest, ist sowieso im Hinterfragen der unterstellten Erwartungen. Ist das wirklich so, dass die Leute in dieser Rolle die Erwartung an mich haben, dass das und das irgendwie regelmäßig in der Qualität irgendwie passiert? In der Regel nein. Und in der Regel ist es auch ganz oft ausreichend für die Veränderung, dass man überhaupt mal in den Dialog mit der jeweiligen Anspruchsgruppe geht und damit etwas sichtbar macht, was für alle so aufgrund von Selbstverständlichkeit und das war schon immer so, vielleicht gar nicht so sichtbar ist, wie es für dich sichtbar ist und dann ergeben sich daraus auch ganz wunderbare Ideen. Will nur sagen, wenn du dich selber auf deinen Hosenboden setzt, eine schöne Rollenanalyse machst, einen regelmäßigen Rollenfrühjahrsputz machst, ne, und denk, stellst dir immer vor wie ein Kleiderschrank. Erstmal alles raus und was noch passt, legen wir wieder rein und was irgendwie so mit so einem Fragezeichen versehen ist, darum kümmern wir uns dann mal und dann, ne, aussortieren, umschneidern lassen, färben, doch vielleicht zurück in den Kleiderschrank für besondere Gelegenheiten, was auch immer, und so ähnlich ist auch ein Rollenfrühjahrsputz. So, ich hoffe, das hat dich jetzt ganz doll inspiriert, um sofort loszulegen für einen Rollenfrühjahrsputz. Wenn nicht, bookmark dir die Folge und überleg dir, schreib dir in den Kalender, wann du das vielleicht mal machen willst, weil wie gesagt, die Effekte sind schon gigantisch. Und dann kannst du bei der Gelegenheit natürlich auch gerne meinen Podcast mal abonnieren. Und ich freue mich wie immer über weitere Sternchen, Kommentare, was ja jetzt auch bei Spotify möglich ist, nicht nur bei iTunes, also deine Rezension und natürlich kannst du mir auch weiterhin per E-Mail deine Fragen, deine Themenwünsche, deine Vorschläge, was auch immer schicken. hallo@theawulf.de ist die Mailadresse, aber das Ganze findest du auch alles auf meiner Website www.theawulf.de. Und da findest du auch nochmal ein Kontaktformular und den Link zum Podcast und alle anderen wichtigen Sachen, die du vielleicht über mich wissen solltest. So, Schluss für heute, Schluss mit dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Und wenn du den Rollenfrühjahrsputz fertig hast, kannst du ja gleich nochmal einen Kleiderschrank aufräumen. Das mache ich vielleicht jetzt auch gleich. Bis ganz bald, deine Thea.